Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Donnerstag, 13. Juni 2024 mit dem Yannick Güttinger und dem Dominik Feusi, beide aus Bern. Wir berichten über ein paar Themen heute, wo wir recherchiert haben, weil an der Session läuft nicht wahnsinnig viel. Wir starten mit einer Studie über Beamtenlöhne. Yannick, die kommt vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik. Du hast dir die Studie genauer angeschaut. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, es ist eigentlich eine Folgestudie. Man hat das bereits letztes Jahr schon mal untersucht. Jetzt kann man aber wirklich mit einer grösseren Gewissheit sagen, ja, bei den Verwaltungen verdienen die Leute tatsächlich mehr als in der Privatwirtschaft, wenn man unter gleichen Bedingungen alles vergleicht. Und zwar ist es beim Bund in Bern sind das ganze 12% mehr, als man könnte in der Privatwirtschaft mit dem gleichen Ausbildungsweg verdienen. Und das baut auf eine Studie, wo das IWP, das ist das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern, bereits letztes Jahr herausgegeben hat. Und ja, das bestätigt auch das, was wir immer wieder sagen, dass halt die Löhne, die Verwaltungen und vor allem speziell beim Bund einfach gigantisch hoch sind. Und ja, wenn ich da vielleicht einen ganz speziellen, lustigen Fakt aufteile, es ist also wirklich so, das kann man wissenschaftlich belegen, der Bund fördert mit seiner Lohnpolitik sozusagen die indirekte Teilzeitarbeit. Das IWP hat herausgefunden, wenn man bei einem Lohn, beim Bund schafft, bei einem tiefen Pensum, also unter 80%, dann profitiert man im Vergleich zu der Privatwirtschaft mehr, wenn man beim Bund schafft, als wenn man mit einem Vollzeitpensum beim Bund schafft. Also da wird Teilzeitarbeit gefördert bei unserer Bundesverwaltung.
Ja, und weil man sich das dann leisten kann, macht man es auch, oder? Weil man spart dann Steuern, man spart Abgaben und so weiter. Man hat sowieso eine zusätzlich tolle Pensionskasse beim Bund, man hat eine eigene Bank beim Bund, die ganzen Fringe-Benefits auch noch. Es ist also letztlich eine Bevorteilung von Leuten, die weniger arbeiten wollen und gleich viel verdienen, oder? Also das ist ja schon, für die Privatwirtschaft hat das Folgen, das hat die Studien auch ausgerechnet.
Ja, also die Arbeitskräfte werden halt abgeworben vom Bund. Oder? Sie können da wirklich nachweisen, dass hochqualifizierte Leute gerne zum Bund gehen arbeiten und die dann auch fehlen. Spannend ist auch, dass die Verwaltungslohnsprämie, wie man dem auch sagt, die steigt, je älter man wird. Und sie steigt auch, je länger man beim Bund ist. Also man tut eigentlich da fördern, dass man möglichst lang im Bund sitzen bleibt und möglichst lang dort arbeitet, weil dann steigert sich der Vorteil, wo man hat, im öffentlichen Sektor zu arbeiten. Oder? Und das ist ja eigentlich genau das, was man eigentlich verhindern wollte, wo man das Beamtentum abschaffen wollte, also den Beamtenstatus. Und jetzt zeigt sich eigentlich, jetzt, ein paar Jahrzehnte später, zeigt sich jetzt eigentlich, ja, wir sind eigentlich genau gleich. Wir sind den gleichen Problemen konfrontiert, wie wir das schon vor 25 Jahren sind.
Ja, und es zieht natürlich dann Leute an, die der Privatwirtschaft fehlen. Es machen auch Leute dann Studien in ganz komischen Fächern, weil sie können davon ausgehen, sie finden dann beim Staat einen Job. Und das ist letztlich eine Entwicklung, die auf Kosten geht vom Wohlstand vom Land, oder? Wenn man das so weitergeht. Ich habe gestern beim Liberalen Institut eine Debatte gehabt mit dem früheren Zuständigen für die Beamten, mit dem ehemaligen Bundesrat Ueli Maurer. Und er sagt, ja, man könne da fast nichts machen, man müsse es übers Geld machen, hat er gesagt. Also der Bundesrat muss am Schluss halt wirklich das Geld begrenzen, das für das Personal rum ist, dann wird man auch eine Lösung finden. Kommt das auch in der Studie ein bisschen führen?
Also meinst du, den Lohn erhöhen, meinst du jetzt? Oder wie?
Nein, senken natürlich, oder einfach das Budget begrenzen, das für das Bundespersonal da ist.
Also man anerkennt, dass es momentan eine wichtige Phase ist halt im Bund, weil man in einem strukturellen Defizit drin ist und jetzt halt sparen umso mehr gesagt ist, oder? Und sie tun halt die Folgen sehr gut ausskizzieren. Du hast jetzt vom liberalen Denken geredet, oder? Das ist im Endeffekt ist das eine Marktverzerrung, oder? Weil die hohen Löhne von der Verwaltung reinkommen, stellen jetzt die Löhne in der Privatwirtschaft unter Konkurrenz. Und das verzerrt eigentlich den Markt und das erhöht den Marktlohn eigentlich unnötigerweise hoch, was dazu führt, dass dann Studenten andere Fächer studieren, die sie sonst nicht studiert hätten, wegen der Lohnaussichten, die sie dann halt haben, durch die Marktverzerrung. Es sind ganz viele verschiedene Folgen, oder? Und die Studie hört eigentlich auf, indem sie eigentlich eine Frage stellt, oder? Soll das wirklich so sein? Wenn wir das wirklich so gestalten? Sie tun echt viel Denkanstoss zum Beispiel setzen, auch bei den tiefen Löhnen zum Beispiel. Das ist auch spannend. Bei den Tieflöhnen, bei den Verwaltungen, ist die Lohnprämie auch viel höher als bei den höheren Löhnen. Das heisst, also die Autoren fragen da so ein bisschen frech, ob das echt auch in Form von staatlicher Lohnpolitik, ob das auch Sozial- und Gesellschaftspolitik ist, oder? Dass man die tiefen Löhne entsprechend aufsetzt. Oder? Das ist die Frage, die die Autoren ein bisschen offen lässt.
Blend. Gut, es ist bekannt, dass die Einstiegslöhne beim Bund relativ hoch sind oder so. Interessant, ich habe sehr schnell deinen Artikel gelesen, den ich unten dran verlinke, dann am 5. wenn das online geht, das Bern einfach. Bei den Kantonen und Gemeinden ist die Lohnprämie sehr viel tiefer als beim Bund. Also man kann wirklich sagen, je weiter weg vom Bürger, desto absurder wird es.
Ganz genau, ja. Und das ist abfallend. Bei den Kantonen ist es schon ein bisschen tiefer. Also beim Bund haben wir ja gesagt, sind die Löhne im Schnitt 12% höher als in der Privatwirtschaft. Bei den Kantonen sind wir noch etwa bei 4%. Also es ist immer noch ein bisschen höher als in der Privatwirtschaft, aber nicht im Ganzen so fest. Und bei den Gemeinden geht der Wert zum Teil sogar ins Minus hinein. Also bei den Gemeinden verdient man zum Teil ein bisschen weniger, als man in der Privatwirtschaft würde verdienen. Aber es ist auch spannend. Also es geht zwischen von minus 5% von minus 0,5% bis etwa 4%.
Ja. Gut, wenn man das so liest, dann muss man eigentlich gerade schlafen gehen. Und damit man ein gutes Bett findet, muss man in eine der 12 Filialen von Schlafwohl gehen. Und darum hört jetzt genau zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, was sonst noch gelaufen ist, heute eine Medienkonferenz für den Start der Nein-Kampagne gegen die Biodiversitätsinitiative von linksgrünen NGOs und den Grünen. Dort geht es darum, dass 30% der Fläche des Landes für Biodiversität auf die Seite gelegt werden. Das ist so die ganze Romandie zusammen mit dem Kanton Bern. Und ja, etwa so ungefähr hat man gezeigt. Das macht es etwa aus, wahnsinnig viel. Die Zahl selber steht nicht in der Initiative, aber die Initianten haben die mehrfach betont. Die Koalition dagegen ist sehr breit. Von der SVP, FDP, Mitte ist da alles auftreten. Die Bauern sind am extremsten, am klarsten dagegen. Sie befürchten, dass sie einfach nicht mehr produzieren können. Auch die Waldbesitzer sind dagegen, weil sie das Gefühl haben, sie können den Wald nicht mehr so nutzen, wie er ist. Die Argumente gehen aber noch über das hinweg und ich werde da auch noch einen Artikel dazu machen. Oder in diesem Text ist ein bisschen ganz komisch, da steht drin, für Biodiversität, musst du dir vorstellen, müssen wir Ortsbilder, geschichtliche Stätten, Kulturdenkmäler oder auch baukulturelle Erbe müssen wir schützen. Und ich probiere immer noch jemanden von den Grünen zu erreichen, der mir erklärt, was der Ortsbildschutz mit der Biodiversität zu tun hat. Ich habe am Schluss einfach das Gefühl, und das hat mir heute ein SP-Nationalrat gesagt, aber nur mit dem Zeigefinger, du darfst aber nie meinen Namen nennen. Und darum machen wir es ausnahmsweise nicht. Der SP-Nationalrat hat gesagt, es ist eine Ballenberg-Initiative. Also dieser Initiative geht es nur darum, die Schweiz irgendwie in ein Ballenberg zu verwandeln. Und der Eindruckkehler gesagt, das stimmt natürlich, oder?
Aber jetzt komme ich nicht ganz so draus. Was will die Initiative genau? Auch, dass man die Anzahl von Flächen auf die Seite legt? Oder tut sie das auch genau festlegen, wo, zum Beispiel am Waldrand, oder wo dass die Flächen auf die Seite gelegt werden?
So steht es natürlich nicht im Initiativtext. Aber grundsätzlich muss die Fläche Biodiversität aufgewertet werden. Also das kann in extensive Blumenwiese, dann muss es vielleicht werden, oder irgendeine spezielle Moorfläche oder so. Wird ganz kompliziert, die ganze Geschichte. Und es ist klar, dass Gegner natürlich das ein bisschen übertreiben, was dann passiert, oder? Weil die Ausführung von so einer Initiative muss ja im Parlament beschlossen werden. Aber gleich, sie sagen, 30% vom Land müssen für die Biodiversität sozusagen auf die Seite oder eben speziell bewirtschaftet werden, das ist biodiversitätsschonend. Sie sagen auch, im Moment sei das nur auf 8-10% der Fall. Das heisst, man müsste es verdreifachen. Und da haben die heute auftreten sind, etwas dagegen. Und eben was den Schutz der Ortsbilder angeht, das ist schon noch lustig. Das führt faktisch dazu, dass sehr viel schwieriger wird, in Dörfern, in denkmalgeschützten Gebäuden oder so, die energetisch zu sanieren, also Energie zu sparen oder eine Solaranlage zu installieren. Und da musst du schon, ist von den Grünen schon ein bisschen komisch. Am Sonntag haben sie noch gejubelt über ein Stromgesetz. Gestern haben sie eine Solarinitiative gestartet, die auf jedes Dach eine Solarzelle will. Und heute sind sie für eine Biodiversitätsinitiative, die genau das verhindert. Da kommt einfach niemand mehr raus, der einigermaßen logisch denkt.
Ja, und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Denkmalschutz auseinandergesetzt hat oder damit zu tun hat, also ich glaube, bei uns in der Gemeinde ist es der Fall, dass wir alte Gebäude haben, die wir gerne weiterverwerten oder aufwerten, vor allem, weil sie schon verlassen sind und man findet einfach keinen Investor, weil die so stark im Schutz sind vom Kanton aus. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von den entsprechenden Beamten, die dort zuständig sind. Aber das ist meiner Erfahrung nach schon jetzt ziemlich schwer, auf so historische Gebäude etwas zu bauen. Oder, ja, es geht so die Anekdoten, und man kann ja kaum einen Nagel reinschlagen, ohne dass das Denkmalschutzamt vor der Tür steht. Und, also ich glaube, wir legen in der Schweiz schon recht einen grossen Wert auf ältere Gebäude und auf unsere kulturelle Herkunft. Ich sehe jetzt gerade in Bezug auf diesen Aspekt jetzt nicht Handlungsbedarf. Oder wie siehst du das?
Ja, nein, das macht man. Aber man würde es mit der Initiative noch stärken. Und es ist auch Jacqueline de Quattro auftreten und hat gesagt, ich meine, das stellt in Frage, was wir eigentlich am Sonntag beschlossen haben mit dem Stromgesetz. Und das ist ein gutes Stichwort, weil wer noch mehr Fakten will zu der Energie und Energiepolitik in der Schweiz, der muss da genau zuhören.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stösst die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch.
Ja, wir gehen zum nächsten Thema. Das ist eine Geschichte, die unser Alex Reichmuth gemacht hat. Er hat nämlich angeschaut, wie haben die Gemeinden abgestimmt, die direkt oder angrenzend betroffen sind von so Windrädli oder von grossen Solaranlagen. Und es ist interessant, in diesen Gemeinden hat man deutlich weniger hoch zugestimmt dem Stromgesetz am Sonntag, oder? Und 89 von knapp 400 betroffenen Gemeinden haben das Stromgesetz sogar abgelehnt. Und das ist darum besonders wichtig, weil der Bundesrat Albert Rösti ja gesagt hat, man werde die Gemeinden, die wirklich gegen so ein Projekt sind, die werde man nicht einfach so übersteuern. Und ja, das deutet darauf hin, auf etwas, was wir bei Bern einfach immer wieder besprochen haben, dass wir der Überzeugung sind, dass auch wenn man dem Stromgesetz ja sagt, jetzt so einfach wird das nicht für die Promotoren von Windrädli und Solaranlagen.
Ja, das ist spannend. Also, der Alex listet da auch ein paar Beispiele auf. Zum Beispiel ist ja im Aargauer Surental ein Windpark geplant. Auf dem Kalt heisst der. Und dort ist die Standortgemeinde noch nicht ganz bekannt, wo das da soll hinkommen. Es sind mehrere Pläne, zum Beispiel Williberg, Riednau, Staffelbach. Und spannend ist, alle drei von diesen möglichen Standortgemeinden haben da eigentlich Nein gesagt. Am deutlichsten Williberg mit 75%. Und ähnlich sieht es auch bei anderen Projekten aus. Also das zeigt halt einfach, so grüne Projekte, das tönt wahnsinnig gut, Solarkraft, das tönt super auch Wind. Wow, wer will nicht nachhaltig unterwegs sein, oder? Aber sobald es dann halt darum geht, kommt in meinen Wald ein Windrad oder kommt auf unsere alpine Alp dort eine grosse Anlage, dann wird es schon ein bisschen konkreter und dann sind die Leute auch bereit, mal Nein zu sagen zu nachhaltigen Strategien, wie jetzt eben dem Stromgesetz.
Ja, den Eindruck kann ich auch, oder? Und wir werden also immer noch die Debatten haben. Es wird immer noch Projekte geben, die gross angekündigt werden in den Medien. Jetzt kommt der grosse Durchbruch. Das haben wir hier in Bern zum Beispiel erlebt, wie mit einer grossen Solaranlage hinter Gantrisch in der Morgen, ein wunderschönes Gebiet. Das wird jetzt bekämpft von Grün. Oder ein entsprechendes Projekt im Saanenland, wo schon zweimal, also auch das zweite Mal, wo es redimensioniert eingereicht worden ist in der Gemeindeversammlung gescheitert ist. Ja, leset das auf nebelspalter.ch. Jetzt noch zu einem wichtigen Thema. Du bist gestern bei der Point de Presse vom ukrainischen Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk. Das ist der Besuch, wo wegen dem Gerangel mit dem SVP-Fraktionspräsident Thomas Aschi und ein, zwei Bundespolizisten in die Schlagzeilen gegangen ist. Aber mindestens so interessant finde ich, was er dort gesagt hat. Und du hast selber auch Fragen gestellt und die wichtigsten Aussagen von ihm aufgeschrieben. Kannst du uns doch ein bisschen aufdatieren?
Ja, ich bin immer jemand, ich bin jetzt nicht so mega beeindruckt von diesen Staatsbesuch, von diesen Höhen und von diesem Pomp. Das lässt mich eigentlich ziemlich kalt. Mich interessiert halt die Inhalte und was die Leute sagen. Und das ist halt sehr eine spezielle Woche, die wir jetzt hier haben. Wir haben die Friedenskonferenz am Wochenende im Bürgerstock und wir haben auch die Medienkonferenz vom Montag gehabt, wo der Ignacio Cassis ja gesagt hat, Russland ist nicht an dieser Konferenz dabei, weil das die Ukraine so hat wollen. Und das ist eigentlich so in dieser Form eigentlich nicht bekannt gesehen. Und das war ja die Nummer 1 Frage in dieser Medienkonferenz, wo man den Herr Stefantschuk gefragt hat, ja, warum eigentlich? Warum wollen sie Russland nicht dabei haben bei Friedensverhandlungen? Und er hat das historisch begründet und weltanschaulich begründet. Er hat gesagt, ja, Russland, die Ukraine habe ich mehrmals bereits mit Russland müssen Verhandlungen führen, 1914, 1932, 1990. Und nach all den Gesprächen sei ihr Nationalstaat Ukraine immer noch in trockenen Tüchern, sozusagen. Oder? Und darum wollen wir jetzt hier einen neuen Weg gehen und zuerst unter der internationalen Gemeinschaft. Er hat hier von über 100 Staaten. Welche Staaten das sind, weiss ich auch nicht. Es sind ja kaum 90, die Friedenskonferenz kommen vom Wochenende. Aber erst wenn die Weltgemeinschaft zusammen sich eine Position erarbeitet hat dazu, dann können wir sich vorstellen, dass dann Russland vielleicht dann dazustossen kann zu diesen Friedensverhandlungen. Und das habe ich schon sehr spannend gefunden, weil der Putin spielt halt da schon ein bisschen ein Propagandaspiel, oder? Indem er halt vor, ich glaube, ein, zwei Wochen hat er durch Reuters durchsickern lassen, dass er grundsätzlich bereit dazu wäre, die aktuelle Frontlinie einzufrieren in einem Waffenstillstand. Und das kreiert natürlich einen Riesendruck auf so eine Friedenskonferenz, wie jetzt am Wochenende läuft. Und darum wollte ich dann auch wissen vom Herrn Stefantschuk, ja, wäre denn die Ukraine auch bereit für so einen Waffenstillstand zur jetzigen Frontlinie? Und von dem hat also der Parlamentspräsident von der Ukraine gar nichts wissen, dass ja. Nur ein verlagerter Konflikt, das sei dann keine Lösung und man ist da nicht bereit, auf Kosten von der Souveränität von der Ukraine da einen Frieden zu erringen. Und da muss ich schon fragen, für was machen wir denn da genau eine Friedenskonferenz, wenn man gar nicht bereit ist, über Konzessionen, über Verhandlungspositionen zu reden, sondern man verlangt eigentlich die Total Victory, der absolute Sieg. Und den gibt's nur auf dem Schlachtfeld und nicht bei einer Friedenskonferenz.
Also es ist jetzt ja eine Konferenz der Unterstützer der Ukraine. Das muss man jetzt einfach sehen. Wir haben das hier schon thematisiert. Das hat auch Ignacio Cassis am Montag in dieser Medienkonferenz ich würde sagen, unumwunden zugegeben. Oder? Das muss man einfach sehen. Der Besuch von dem Exponent von der Ukraine hat das jetzt nochmal unterstrichen, dass die Schweiz faktisch auf der einen Seite steht von dem Konflikt, oder? Und ich weiss, unsere Position ist ja immer gewesen, dass wir irgendwie auch als neutraler Staat, dass wir zwar klar unser Herz schlagen für den, der angegriffen worden ist, aber die Schweiz macht vielleicht eben eher im Hintergrund etwas als im Vordergrund, weil wenn du es im Vordergrund machst, dann wirst du immer ein bisschen missbraucht, oder? Dann werden die Bilder dann, und die Aussagen werden dann verbreitet in der Ukraine und anderswo und man tut dann einfach die Schweiz irgendwo eingemeinden, wo sie vielleicht eben als neutraler Staat oder als Staat, der irgendwie noch gerne wette, Vermittler sie nicht angehört oder nicht an sollte, könnte man auch noch sagen, oder? Und diese Chance, habe ich den Eindruck, die hat man sich verspielt. Nicht erst mit dem Besuch jetzt, sondern schon länger. Man ist da, glaube ich, ein bisschen unvorsichtig vorgegangen. Für mich war der erste Punkt, dass man sich dass man verkündet hat, nicht nur man macht bei Sanktionen mit, da wäre ich klar dafür gewesen, aber man macht nicht mit so, wie man es als Schweiz gut findet, sondern man tut einfach die EU-Sanktionen per se übernehmen. Es gibt Leute, die sagen, das sei nicht anders möglich gewesen. Ich glaube, in der Aussenpolitik muss man manchmal einfach noch so sich Handlungsspielräume reservieren oder wieder neu erarbeiten. Das hat man bewusst nicht gemacht. Jetzt findet die Friedenskonferenz, man muss halt wirklich sagen, langsam in Anführungs- und Schlusszeichen, findet statt. Russland ist nicht dabei, auch Leute oder Länder, die mit Russland noch Kontakt haben, sind nicht dabei. Die Aussagen finde ich schon wahnsinnig dezidiert. Also sie lassen eigentlich gar keinen Spielraum zu. Der Herr Stefantschuk, du hast es gesagt, er ist wirklich nicht verhandlungsbereit. Umso grösser ist der PR-Gu vom Herrn Putin, der so tut, als ob. Ich glaube dem auch kein Wort, muss ich sagen. Und ich meine, du hast es am Anfang gesagt, oder? Die ukrainischen Erfahrungen mit Verhandlungen mit Russland sind natürlich nicht gut, ganz klar. Russland hat immer wieder versprochen und gemacht, aber faktisch, das Putin-Regime zählt Ukraine, ich würde sagen, nicht einmal nur zum Einflussbereich, sondern das gehört irgendwie einfach dazu, fertig, Schluss. Und wer auch immer dort gewählt wird, ist höchstens gewählt nach Russlands Russlands Gnaden, und das finde ich natürlich dramatisch. Aber vielleicht noch, wie ist so ein bisschen das Gespür gewesen? Was hat zum Beispiel der Erik Nussbaumer gesagt, wo dort auch, glaube ich, anwesend war an dieser Point de Presse? Wie haben sich die geäussert?
Ja, das ist natürlich, der Herr Nussbaumer ist natürlich in seiner offiziellen Funktion als Nationalratspräsident auftreten und hat halt einfach auch den Gastgeber gespielt und hat halt betont, wie wichtig dass der Austausch sei zwischen zwei Demokratien und zwischen dem Parlament. Und er hat jetzt da nicht irgendeine Position oder irgendeine Meinung durchblicken lassen. Ich glaube, er hat das vor allem genossen, dass er jetzt das hat dürfen machen in seiner Rolle als Nationalratspräsident, sein ukrainisches Gegenstück zu empfangen. Ich glaube, der Fokus ist, darf man gar nicht zu fest auf Herrn Nussbaumer legen, weil ich finde das absolut legitim, dass man hier einen Vertreter von der Ukraine empfängt, von mir aus auch im Bundeshaus. Weil das ist die Woche von dieser Konferenz. Es ist klar, dass da halt noch ein bisschen Austausch passiert. Ich sehe das weniger problematisch. Oder? Das Parlament hat sich auch dagegen entschieden, dass der Herr Stefantschuk darf im Saal reden, weil das hat man dann nicht zulassen wollen. Ich glaube, das ist auch gut. So, ich glaube, er hat genug Aufmerksamkeit bekommen aus unserem Medienumfeld. Und ich glaube, er hat einen guten Staatsempfang und einen riesen Medienwirbel mit dem ganzen Eklat gestern noch bekommen. Ich glaube, da hat er wirklich sich können für seine Position, für seine Forderungen stark machen. Aber das Wichtige ist wirklich, ich glaube, wie du sagst, die Strategie, die Schweiz gefahren hat, mit den Sanktionen übernehmen, das war eine bewusste Entscheidung gewesen. Wir haben den Druck gespürt vom Westen, von den USA, und wir haben entschieden, das zu machen. Und ich finde, da muss man jetzt auch ehrlich sein mit uns selber und uns reflektieren, ist es vielleicht im Nachhinein einfach nicht das Gescheitste gewesen, wenn wir die Rolle als Vermittler einnehmen wollen, was ja jetzt offensichtlich der Fall ist. Wir wollen die Rolle jetzt einnehmen, und die Übernahme von diesen Sanktionen hat uns geschattet in dieser Funktion. Und wir können uns auch vorstellen, wenn es jetzt anders gewesen wäre, was wäre, wenn die Sanktionen wirklich gegriffen hätten und aus Russland wirklich am Boden gebunden wären mit diesen Sanktionen, dann hätte man da natürlich einfach gejubelt und hat das Fazit gesagt, oh, das ist die richtige Entscheidung gewesen, oder? Und jetzt muss man halt zurückschauen und sagen, okay, in Bezug auf die Friedenskonferenz ist es vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen, dass wir das übernommen haben, weil Russland uns jetzt einfach nicht droht. Und ja, sind wir ehrlich, in russischer Sicht würde ich jetzt auch nicht der Schweiz als neutralen Verhandlungspartner trauen. Da würde ich jetzt eher auf einen Partner wie Indien oder jetzt halt, wie es aussieht, Saudi-Arabien zugehen, wo ich jetzt aus russischer Sicht eher würde vertrauen für eine neutrale Verhandlung. Das ist ja nur natürlich, dass man dort hingeht, wo man das Vertrauen genießt. Und Russland sieht uns, hat der Lavrov gesagt, als feindseliger Staat. Und dann ist klar.
Das ist auch Muskelspiel, oder?
Natürlich. Aber
Muskelspiel ist ein gutes Stichwort, weil nach der Point de Presse ist er ja dann gegangen. Dann ist wieder die ganze Halle und der Bereich vor dem Bundeshaus abgesperrt worden. Dann ist tatsächlich so gewesen, also dass mindestens zwei Nationalräte Abstimmungen verpasst haben wegen dem, nämlich der Alfred Heer und Barbara Steinemann. Die haben das bestätigt. Andere sind, weil sie müssen einen grossen Umweg nehmen, nur knapp in den Saal kommen. Also das finde ich dann schlimmer eigentlich, als wenn man da die Stege nicht runter kann laufen oder so, weil das ist wirklich eine Behinderung von der Arbeit von diesen Leuten. Und ich habe auch gehört, und ich glaube darum, die Geschichte mit dem Besuch, die wird noch länger gehen, oder? Weil offenbar die Verwaltungsdelegation nicht gewusst hat, was da genau läuft. Oder? Weil normalerweise ist das völlig unspektakulär. Da kommt so ein Gast rein, man macht vielleicht irgendein Fötterli, man geht essen, man geht auf die Diplomatentribüne, das ist vom Ratspräsidenten aus gesehen rechts oben, es gibt eine Begrüßung und dann geht man irgendwie noch ein Apéro nehmen und dann geht der Gast wieder. Und die Inszenierung jetzt, gestern, der Besuch von dem Herrn Stefantschuk, ist schon Qualität grösser, höher und eben auch für unsere Verhältnisse ein bisschen absurder gewesen. Und es schmeckt einfach ein bisschen nach Wichtigtuerei und die passt nicht zu unserem Land. Da bleibe ich dabei, das sollten wir nicht so machen, das sollten wir anders können durchführen. Ja, gut, das war es wieder gewesen. Bern einfach vom Donnerstag, 13. Juni 2024. Ihr könnt Fragen schicken als Team, wo der Markus, ich oder der Yannick oder Camille Lothe dann beantwortet an berneinfach@nebelspalter.ch. Denkt daran, niemand von euch muss sich entschuldigen, wenn er nicht links ist. Und denkt vor allem daran, morgen wieder einzuschalten, wenn es wieder heisst, Bern einfach, die wichtigsten Themen direkt zu euch ins Ohr. Ich wünsche allen einen schönen Abend und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.